Aktiv Radyo Interview.
Aktiv Radio, das Radio mit den absolut interessantesten Gästen, die man in der Schweiz überhaupt haben kann. Ich begrüße euch ganz recht herzlich. Seid ihr im Auto, seid ihr daheim, seid ihr an der Arbeitsstelle, wo auch immer. Aktiv Radio muss man einfach hören, wenn man entsprechend informiert sein will und vor allem neutral informiert sein will. Und um das geht es heute ein bisschen weit. Neutrale Information. Die Firma, die bei mir präsent ist, oder der Stellvertreter, der hier ist, ist für Comparis hier. Comparis ist ein unabhängiger Internetvergleichsdienst. Er sagt es wenigstens, er sieht es, wenn wir hören, ob es das wirklich so ist. Der Repräsentant, den ich begrüßen darf, ist der Felix Schneuwli. Und der Felix Schneuwli kennt man an und für sich noch aus einer Tätigkeit, die er vorausgemacht hat. Er war bei Santé Suisse, bei einem der Verbände der Krankenkassen, und hat sich dort als Spezialist geoutet, immer wieder für Problematiken und Fragen rund um Krankenkassen. Auch das wird ein Thema sein. Ist ja auch ein Thema für Comparis, die Krankenkassen. Wer, wie viel, wie teuer und welche Leistung wird erbracht. Ganz herzlich willkommen, Felix Schneuwli.
Hallo miteinander.
Sage ich Schneuwli eigentlich richtig?
Schneuwli, man kann das W verschlucken.
Also das W ist weg?
Die Welschen verschlucken es nicht, die sagen Schneuwli und die Deutschschweizer verschlucken es. Schneuwli.
Ihr lebt und wohnt im Kanton Fribourg. Und ist das die französische Seite? Also redet man dort Französisch, was ihr seid? Ist das eure Muttersprache?
Nein, Deutsch ist meine Muttersprache. Also ich bin im Deutsch-Fribourg, also im Sensenbezirk, aufgewachsen. Wohnen ging noch dort. Also ist wirklich geografisch überhaupt nicht weit gebracht. Ja, ich habe meine Lehre allerdings im Welschenteil. Ich habe mal Sanitärinstallateur gelernt und das habe ich im Welschenteil vom Kanton gemacht. Dort habe ich auch Französisch gelernt. Also auf der Baustelle und in den Beizen.
Eben, die haben tatsächlich eine Lehre gemacht, sind aber nachher hoch dekoriert als Litz Phil. Die haben Studien gemacht, auch Nachdiplom-Studien. Hat er überhaupt jemals auf dem Handwerk gearbeitet?
Ja, natürlich. Eben, ich habe die 3 Jahre Lehre gemacht. Da habe ich noch ein bisschen weiter gearbeitet. Da habe ich auch während meinem Studium habe ich natürlich auf dem Bau gearbeitet, weil das ist, lukrativ war. Also mit einer Berufsausbildung habe ich natürlich in der Regel ein bisschen mehr verdient als andere Studenten ohne Berufsausbildung.
Die hat Sanitärinstallateur gelernt in Courtamont.
Jawohl.
Wo ist Courtamont?
Courtamont ist bei Courtepin. Und wer Courtepin nicht kennt, nicht weiß, wo das ist, dort gibt es einen riesigen Arbeitgeber. Das ist Migarna. Das ist also eine Grossmetzgerei von der Migros.
Migros? Auch so ein schwieriger Fall im Moment.
Ich würde sagen, ein interessanter Fall. Es gibt ja so einige grosse Unternehmen in der Schweiz, die eigentlich Genossenschaften sind, aber wo ich nicht so recht sicher bin, wie funktioniert der Genossenschaftsgedanke in diesen grossen Unternehmen überhaupt noch? Coop ist auch so eine Genossenschaft. Raiffeisen ist auch so eine Genossenschaft.
Was wird passieren, wenn Migros jetzt so massiv muss restrukturieren mit Courtamont und Courtepin?
Ich habe das Gefühl, das tut weh, das ist klar. Also, wenn man natürlich so ein riesiges Unternehmen muss, Unternehmenszweige abstoßen, die Art und Weise, wie man das macht, ist wahrscheinlich nicht einmal so geschickt. Oder? Wie man das früh ankündigt, die Interessenten, die werden sich zurückhalten und den Preis noch ein bisschen drücken. Also von dem her gesehen ganz schwierig. Aber ich muss sagen, ich bin zuversichtlich. Also, es hat weiterhin Platz für so grosse Detailhändler und ich gehe davon aus, also Migros wird das schon überleben. Also auch die Rosskur werden sie überleben.
Eben, also Migros ist nicht unser Thema, aber es ist jetzt gerade spannend, wenn Sie sagen, dass dort ein Betrieb ist mit ganz Haufen Angestellten und die Umgebung doch recht abhängig ist nachher von so einem grossen Betrieb. Viele Familien, die ihren Lohn dort beziehen. Comparis, unabhängiger Internetvergleichsdienst. Es gibt Kräfte, die sagen, das ist nur noch Show. Man sagt zwar, es ist ein unabhängiger Internetvergleichsdienst, aber im Hintergrund wird kassiert. Man gründet Firmen, die in das Comparis-Umfeld hineingehören und letztendlich nichts mehr zu tun haben mit Vergleich, sondern etwas zu tun haben mit Kickback-Problematiken. Ihr als Kommunikator von Comparis seid vermutlich in der letzten Zeit sehr stark konfrontiert worden mit diesen Fragen.
Eigentlich erstaunlich wenig. Also, das ist ja
also dann ist es Zeit, dass
das kritische Frage gestellt
ja. Die Frage stellt.
Also vielleicht mal zur ersten Bemerkung, also Unabhängigkeit. Also wenn Comparis nicht unabhängig wäre, dann würde ich nicht für Comparis arbeiten. Also das ist ganz klar, das ist für mich ganz wichtig. Und für mich ist auch ganz wichtig, dass man, egal was das für eine Firma ist, dass man das macht, was man erzählt, man macht es. Oder? Und da gibt es natürlich ab und zu Probleme. Oder? Weil es ist klar, die Herausforderung für eine Firma wie Comparis ist einerseits eben die Unabhängigkeit auf der Seite des Konsumenten sein, also Transparenz auf dem Markt darstellen, dem Konsument Entscheidungswerkzeug zur Verfügung stellen, aber dann von den Anbietern bezahlt werden. Das ist grundsätzlich mal eine Herausforderung. Oder? Weil das ist klar, das habe ich oft meine Kollegen bei Comparis Diskussionen, also die Kollegen, eben, die für das Business verantwortlich sind, nicht der Schnäuli, der Außenminister ist, ein bisschen kann erzählen, was Comparis alles gut macht, sondern die müssen dafür sorgen, dass auch Geld verdient wird, sonst könnten wir ja die Leute nicht zahlen. Die sagen natürlich, ja, hey, also, ja, wir müssen etwas machen. Und dort ist natürlich die Gefahr, ging da, permanent da, dass man für die Anbieter, die zahlen, das können Krankenversicherungen sein, das können Banken sein, das können Immobilienmakler sein, dass man für die Sachen macht, die eigentlich die Unabhängigkeit von Comparis gefährdet. Das ist eine permanente Herausforderung. Aber solange dass ich dort bin, packen wir die Herausforderung.
Näher darauf ein, auf diese Problematik. Und jetzt gehen wir doch schnell nochmal zurück zu euch. Also, ihr habt mal eine Lehre gemacht als Sanitärinstallateur, habt nachher eine Matur gemacht. Warum hat er den Entscheid gefällt? Die hätte können sagen, Sanitärinstallateur ist eigentlich ein cooler Beruf. Plötzlich ist der Intellekt gekommen und hat gesagt, das reicht mir eigentlich nicht. Ich will nicht nur primär mit den Händen arbeiten, sondern ich würde sehr gerne auch meinen Intellekt können brauchen.
Ja, das war natürlich schon vorher ein Thema gewesen, oder? Also nach 9 Jahren Schule, obligatorische Schule, war für mich klar gewesen, ich mache nur noch, was mir Spass macht. Also in die Schule gehe ich nicht mehr. Ich will irgendetwas, wo ich Freiheit habe. Und für mich war dann zumal sozusagen, das Beispiel von Freiheit, ist gewesen, selber ein Unternehmen zu haben. Da muss man irgendwie, da hat man keinen Chef und man muss nicht auf einen Chef hören. Oder? Und das war ein Grund, gewesen, warum ich eine handwerkliche Lehre gemacht habe. Und mein Chef hat das sofort gecheckt, wie ich ticke. Und hat mich schon ziemlich am Anfang mal auf Akquisitionstour mitgenommen. Und am Abend hat er mir gesagt, so, was hast du jetzt das Gefühl? Wer hat mehr Freiheiten? Ich als Chef, der muss dafür sorgen, tagtäglich, dass genug Aufträge da sind, dass dir alle Bütze haben. Oder du als Stift, der eigentlich mehr oder weniger machen kann, was er will, wenn er seine Bütze macht.
Und, was ist rausgekommen dabei?
Ich musste schon sagen, es stimmt. Also mein Traum, dass, wo man ein eigenes Unternehmen hat, dass man dann automatisch mehr Freiheiten hat, als wenn man angestellt ist, der hat sich ein bisschen zerschlagen.
Und dann hat er entschieden, eine Matur zu machen.
Ja, das war eher ein Zufall gewesen. Also wir waren dann in einem grösseren Auftrag an der Uni Freiburg. Also es war ein Erweiterungsbau gewesen. Und dann haben wir das gemacht, was Sanitärinstallateure machen, oder? WC-Anlagen und so Zeug. Oder? Und was mich dort so beeindruckt hat, sind die Leute. Also die jungen Leute, die jungen weiblichen Leute. Weil sonst auf den Baustellen waren nur Männer. Und ja, das war so ein bisschen Flip. Und dann hat es einmal einen Tag gegeben. Also in den katholischen Kantonen gibt es ja etwa noch so 4 Tage. Und dann bin ich mal auf Bern, also um einen 4 Tage. Und da war so eine Werbung von der Föysi-Schule, dass man eben da Matur machen kann und eine riesige Erfolgsquote. Und dann habe ich mich dort mal informiert. Keine Ahnung und so. Und dann habe ich dort bei Herren habe unterschrieben. Und am Montag drauf, am Freitag war der Brück, am Montag drauf sind wir noch auf der Baustelle gewesen, an der Uni. Und dann habe ich gesagt, Jungs, hierher komme ich nicht einmal. Zuerst mache ich nicht Matur, dann komme ich nicht an, studieren.
Und ich fand es schon Gag. Berufsbegleitend gemacht, haben die Fäuse?
Nein, das war eigentlich Vollzeit gewesen, aber eben Schule, oder, mit relativ vielen Ferien. Und dann konnte ich arbeiten.
Also sind dann zu euch am Chef gegangen und gesagt, wenn ich die Lehre fertig habe, oder die haben sie ja dann wahrscheinlich schon fertig gehabt, oder?
Nein, ich war dann dran, sie fertig zu machen.
Und hat gesagt, gesehen, ja, ich werde nicht hier bleiben, ich gehe jetzt Vollzeit in die Schule.
Ja, sein Vorschlag war eigentlich, dass ich noch eine Zeichner-Ausbildung mache. Ich durfte schon dann ab und zu ins Büro arbeiten. Besonders wenn grusiges Wetter war. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Ja, er hat es ein bisschen schade gefunden, dass ich jetzt irgendwie völlig etwas Frisches machen
wollte. Er hat sich an der Universität beschäftigt mit Psychologie, Berufsberatung und Journalistik. Und das ist noch cool jetzt für so ein Interview an und für sich. Also, die können so ein bisschen Psychologie durch den Kopf durchgehen, von den Fragen, was soll ich echt antworten. Journalistik hat er auch so ein bisschen im Blut. Also fällt euch das sehr leicht, jetzt hier Frage und Antwort zu stellen.
Ja, auf jeden Fall. Also Kommunikation hat mich immer interessiert. Und was ich dann auch noch Erfahrung gemacht habe, die interessant ist, ja, nach dem Leeds habe ich dann auch noch so einen Executive Master in Business and Administration, also das ist wirklich mehr so Ökonomie, Betriebsführung gemacht. Und dann habe ich auch gemerkt, hey, auch das hat sehr viel mit Psychologie zu tun.
Als Sanitärinstallateur war ich ja handfest gesehen. Und nachher seid ihr fast so ein bisschen ein Vereinsmeier geworden, ein bisschen, oder? Also ihr seid nachher zum Beispiel bei der Föderation der Schweizer Psychologen.
Ja, dort war ich Geschäftsführer gewesen, ein paar Jahre. Ich war auch ein paar Jahre Geschäftsführer gewesen beim Schweizerischen
Blinden. Also das ist ein riesen Gump, oder? Vom Sanitärinstallateur, der sich muss um die Toilette kümmern als Chef der Psychologen. Wobei es ist beides, hat beides etwas mit Problemen zu tun, oder? Das WC und Psychologie.
Es hat mit handfesten Problemlösungen zu tun. Also irgendwie muss man entstopfen. Also würde ich sagen, das ist so Parallelen, oder? Also es muss fließen. Also ja, Kommunikation, Motivation. Also ja, handwerklich, das ist klar. Also das habe ich auch gelernt, oder? Wenn ich an der Uni bin, habe ich gemerkt, viele Studenten haben keine Ahnung von sich organisieren. Und das lernt man wirklich als Handwerker. Oder? Es nervt ab und zu. Oder? Man ist irgendwie von einer Baustelle. Die Regel ist, wenn ich ein Werkzeug brauche und ich brauche es nicht mehr, tue ich es zurück in den Werkzeugkasten. Weiss jeder, wo man das Werkzeug muss holen muss. Am Anfang hat mich das genervt. Oder? Gefunden, warum muss ich das jetzt zurück tun? Jetzt kann ich es doch da liegen. Ich brauche es ja vielleicht noch so. Aber irgendwann merkt man, wenn es die anderen auch so machen, wenn das Werkzeug niemand zurücktut oder auch sich organisieren. Also, das ist wirklich wichtig. Oder? Auch jetzt im Gesundheitswesen. Wir haben im Gesundheitswesen ein grosses Problem mit all diesen Silos und all diesen hochdekorierten Fachleuten, die sehr viel Wissen haben über ihren Beruf. Aber die Zusammenarbeit, muss ich sagen, ist vielfach schlechter als auf dem Bau. Und da muss ich schon sagen, da haben wir Optimierungspotenzial.
Das ist ja vielleicht auch schon fast wieder Medizin, dass jeder Mediziner schaut sein Fachgebiet an, genau. Aber niemand schaut mehr den Patienten effektiv an. Nachher seid ihr zum Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverband. Eben ein Verbandsmeier oder ein Vereinsmeier oder wie man will sagen. Also unglaublich, also die hätten ja nach dem Studium irgendwie können, zu einer Firma gehen, die etwas produziert oder so.
Aber das wollte ich eigentlich auch. Also mein Traum war eigentlich Werbung. Also der erste Job, den ich mir beworben habe, ist in der Werbebranche. Und dann musste ich die Erfahrung machen. Und das war wirklich bitter. Die Erfahrung war, einige haben mir das sogar gesehen. Oder? Ich habe gesagt, Herr Schneuli, wir wollen keine Psychologen. Die Psychologen sind die, die alles besser wissen, aber es nicht besser machen. In der Werbung brauchen wir Leute, die es besser machen, nicht besser wissen.
Also das Studium war falsch für das?
Wahrscheinlich, aber heute würde ich noch sagen, ich würde mich eignen für die Werbung. Sagen jetzt mal ganz selbst.
Warum sind Sie überhaupt Psychologie machen? Warum? Oder? Also, was ist die Bewegung? Ich meine, jetzt wieder vom Sanitärinstallateur her, wäre ja vielleicht die ETH noch etwas gesehen. Oder?
Ja, ich habe auch eine Matur gemacht. Also dann zumal C-Matur, also eben Mathematik, Physik. Also das war eigentlich mein Steckenpferd gewesen. Was mich davon abgehalten hat, diesen Weg weiterzugehen, sind so Berufsaussichten. Oder? Physik, also entweder ist man in der Lehre tätig oder irgendwo in der Nuklearforschung oder in der Nuklearindustrie, das hat mich nicht interessiert. Und das andere, ich hätte auch gerne, also JUS hätte mich auch noch interessiert, aber dann hat man an der Uni Freiburg noch Latein gebraucht, wenn man JUS studiert hat. Und Latein habe ich nicht gelernt, oder? Weil dann, als ich eben die Matur gemacht habe, ich wusste, okay, jetzt muss ich Französisch kann ich einigermaßen, habe ich gemeint dann zumal, also schriftlich bin ich lausig gewesen, mündlich ist gut gewesen. Dann muss ich noch Englisch lernen und jetzt noch Latein, noch weitere weitere Fremdsprache in 3 Jahren ist wahrscheinlich ein bisschen too much. Und dann habe ich eben gesagt, okay, Latin lassen wir sein. Und darum ist JUS nicht in Frage gekommen. Und Germanistik übrigens auch nicht. Also hat man dann an der Uni Freiburg auch noch Latin gebraucht für Germanistik. Und dann habe ich gefunden, okay, also Psychologie ist eigentlich ein weites Feld. Alles und gar nichts. Das ist eigentlich wahrscheinlich auch noch gut.
Ja. Nachher seid ihr irgendwann vom Blinden- und Sehbehindertenverband weg und seid bei der Santé Suisse gelandet. Die Santé Suisse war damals, glaube ich, der einzige Verband von der Krankenkasse. Ja. Mittlerweile haben sich die ja ein bisschen verstritten. Es gibt noch Cura Futura. Und dort hat es Gründungsmitglieder, die schon wieder, auch wieder austreten sind. Also man sieht, da ist ein bisschen etwas am Tun. Von dort her kennt man dich ja eigentlich. Also, das Schweizer Fernsehen und das Schweizer Radio hat natürlich am Herrn Schneuli sehr Freude gehabt. Wenn irgendein Thema war, um das Gesundheitswesen, dann hat man den Herrn Schneuli gefragt, wie sieht das eigentlich aus. Das ist schon anders geworden, wahrscheinlich, als er zu Comparis gegangen ist. Seid ihr weniger gefragt worden vor der Kamera und vielleicht auch von den Radiostationen?
Ja, da gibt es ein paar interessante Sachen. Also, zuerst noch zum Wechsel vom Blindenverband zu Santé Suisse. Auch vorher, also ich bin, wenn man für Verbände arbeitet, Politik ist ein wichtiges Thema. Also ich bin auch im Bundeshaus ging, ein und aus als Interessenvertreter oder Lobbyist, wie die Leute dem sagen. Und was ich dann gemerkt habe, der Wechsel vom Blindenverband zu Santé Suisse, ist gerade zum Beispiel bei der linken Seite des Parlaments nicht so gut angekommen. Also, das habe ich gar nicht gecheckt im Voraus. Also, das ist, ich habe sozusagen von den Guten zu den Bösen gewechselt, aus linker Sicht. Das hat mich noch überrascht, oder? Weil ich habe gefunden, ich habe eigentlich, wenn ich beim Blindenverband gearbeitet habe, habe ich vor allem mit der Einheitskasse Invalidenversicherung zu tun gehabt. Und dann bin ich zu Santé Suisse. Das habe ich eigentlich spannend gefunden, weil ich gefunden habe, wow, eine Sozialversicherung nicht aus Monopol betreiben, sondern im Wettbewerb. Das ist eigentlich noch ein guter Approach. Und das hat mich erstaunt, dass das die Linken gar nicht gut finden. Und das Thema Einheitskasse, das verfolgt mich ja permanent. Also soll man so eine Sozialversicherung aus Monopol oder im Wettbewerb durchführen?
Wo ihr weg seid, Entschuldigung, 2011 und zu Comparis gegangen als Leiter Public Affairs, was das genau ist, dürft ihr uns sicher noch sagen. Habt ihr dort schon gespürt, dass langsam aber sicher die Krankenkassen untereinander gewisse Probleme bekommen, dass sie mit Santé Suisse nicht mehr ganz einverstanden sind? Hat man dann schon gespürt, dass es könnte zu einem zweiten Verband führen könnte?
Ja, das ist der Grund, warum ich weg bin. Also, dann, als ich gekommen bin, 2008, ist die Assura ausgetreten. Das ist die einzige Krankenversicherung, die noch nicht mehr dabei war. Schon das hat irgendwie intern zu Unmut geführt. Aber eigentlich fand ich, das ist noch gut. Oder? Wir haben keine Zwangsmitgliedschaft bei Verbänden. Also von dem her gesehen, ist das eigentlich okay. Also wenn sozusagen auch Unternehmen die Freiheit haben, will ich da mitmachen oder nicht, das spornt eben den Verband an. Aber die Abspaltung von einigen hat sich abzeichnet. Da muss ich sagen, da haben auch wir vom Management ein paar Fehler gemacht. Es ist halt schon so, oder? Grundsätzlich war man sich einig, man will Dienstleistung und Politik ein bisschen mehr voneinander trennen. Aber die Art und Weise, wie wir das gemacht haben, die Trennung war ein bisschen unglücklich. Und darum ist dann die Abspaltung gekommen. Und ich habe gefunden, das wird nicht gut sein für die Branche insgesamt. Weil im Bundeshaus war ganz klar, oder? Politiker die müssen nicht einverstanden sein mit der Position eines Branchenverband. Aber wenn sie sich etwas wünschen, ist es eine klare Position einer Branche und nicht 3, 4 Positionen oder 2 Positionen, die sich dann noch gegenseitig widersprechen. Oder? Und das ist eigentlich ein Problem.
Wo könnte das herführen? Also wir haben eben Santé Suisse immer noch. Dann haben wir die Cura Futura und ein Gründungsmitglied war KPT und KPT ist ausgetreten aus Cura Futura. Jetzt bin ich aber schnell auf der Webseite und habe gesehen, KPT ist immer noch als Mitglied drauf. Jetzt weiss ich nicht, ob die noch Verträge haben oder so und ob der Austritt am Tu ist.
Ja, der Austritt ist definitiv, aber wie das so bei einem Verein ist, ein Verband ist ja rechtlich ein Verein in der Regel, oder? Die sind nicht aus Stiftungen oder aus Genossenschaften konzipiert. Also in einem Verein hat man sozusagen eine Kündigungsfrist und ein Austrittsdatum. Also von dem her gesehen, der Entscheid ist gefallen. Und ich nehme an, das ist per Jahreswechsel. Also ich bin nicht mal sicher, ob Cura Futura das Vereinsjahr und das Kalenderjahr identisch ist. Das muss ja auch nicht der Fall sein.
Die Idee, glaube ich, von diesen Abtrünnigen, wenn wir die jetzt mal so nennen, ist, nicht mehr Santé Suisse, auch nicht Cura Futura, sondern irgendetwas Neues. Könnte das tatsächlich dazu führen, dass die beiden Verbände, Santé Suisse und Cura Futura, irgendwann einmal nicht mehr da sind?
Das ist möglich. Es ist ja auch nicht so, dass so irgendein Verband ewig muss da sein. Oder? Und übrigens, es geht ja noch mehr als die zwei Verbände. Zum Beispiel sind die kleinen Krankenversicherer im Verband der kleinen und mittleren Krankenversicherer Mitglied und gleichzeitig noch bei Santé Suisse. Und eben auch bei Cura Futura sind eben jetzt noch drei grössere Krankenversicherer. Da gibt es auch noch den Schweizerischen Versicherungsverband. Also dort sind die grossen Krankenversicherer auch dabei. Und zwar vor allem wegen dem Privatversicherungsgeschäft, also wegen der Zusatzversicherungen. Und zum Teil bieten ja die grossen Krankenversicherungen auch noch andere, Versicherungsprodukte an. Darum sind sie auch noch in diesem Verband. Übrigens gibt es ja das bei den Ärzten auch. Oder? Es gibt auch verschiedene Verbände, aber das ist eigentlich nicht so der Zentralpunkt. Die Pharmaindustrie hat übrigens auch verschiedene Verbände. Der entscheidende Punkt ist eben das, was ich vorhin gesehen habe. Oder? Ist man in den wichtigen Fragen aus Branchen sich einig oder hat man in wichtigen Fragen Branchen unterschiedliche Auffassungen? Übrigens, in der Landwirtschaft ist das auch so. Oder? Es gibt ja auch den Bauernverband, den grossen Bauernverband, und dann gibt es auch noch den Verband der kleinen und mittleren Bauern. Und dort die jetzt heu auch nicht ging auf der gleichen Bühne. Also von dem her gesehen, ja, es ist ging ein Problem für eine Branche, weil sie sich nicht klar positioniert und weil sie sich nicht einheitlich positioniert. Weil dann wird sie Spielball von der Politik.
Felix Schneuli, der hat mal geschrieben, die grösste Krise hatte ich, als ich 20 wurde. Und der hat auch gleichzeitig wieder geschrieben, dass man euch als elende Spiesser anschaut. Die sind seit Ewigkeiten mit der gleichen Frau zusammen verheiratet. Die haben Familie. Also eigentlich so ein richtiges Vorzeigen-Schweizer. Keine grossen Eskapaden, außer dass er ab und zu den Verband verloren hat und weitergegangen ist. Also, die grösste Krise hatte ich mit 20. Was ist da passiert?
Ja, also mein Bild von erwachsenen Leuten war eine Katastrophe. Ich habe gefunden, also wenn man erwachsen ist, kann man sich nicht mehr erlauben, man kann nicht mehr über die Stränge holen, man muss nur noch vernünftig sein und funktionieren. Und ja, ich muss sagen, also wenn ich mir würde begegnen, also Felix Schneuli aus 16-Jährigen am Felix Schneuli aus 63, fast 64-Jährigen, das wäre eine Katastrophe, das muss ich ehrlich sagen. Aber es sind sehr viele Jahre dazwischen, ich habe mich entwickelt. Und ich habe gleich das Gefühl, ich bin mir treu geblieben, oder? Also irgendwie, also Freiheit ist für mich nach wie vor das Wichtigste. Oder?
Ja. Also dürfen auch sagen, was man will?
Nein, nicht sagen, was man will. Oder? Weil, eben, wenn man erwachsen wird, merkt man ja auch wenn man einen Freiheitsdrang hat, man ist gleich ein Teil von einer Gesellschaft, von einem sozialen System. Oder? Da können wir zum Beispiel über das Thema Schweiz, Europa reden. Oder? Also wer Freiheit als absolute Freiheit betrachtet, das ist ein asozialer Typ. Oder? Das muss man einfach auch klar sagen. Oder? Weil meine Freiheit hört dort auf, wo ich die Freiheit der anderen einschränke. Und darum ist das Thema Freiheit noch interessant, weil es ist ein stetiges Aushandeln von gegenseitigem Respekt. Oder? Und Freiheit ohne soziale Verantwortung funktioniert nicht. Freiheit ohne Respekt gegenüber den anderen funktioniert auch nicht.
Und der zweite Punkt, den er in diesem Artikel geschrieben hat, eben du elender Spießer, also dass ja Kameraden zu euch gekommen sind, und er hat gesagt, hey, das geht ja schon gar nicht. In der heutigen Zeit muss man doch ein Familienleben haben, das mindestens 6-mal wechselt. Und ihr habt das einfach voll durchgezogen, immer in Freiburg geblieben. Schön, brav, geradeaus.
Ja, also brav war es auch nicht. Es hat auch Krisen gegeben. Also wir waren ja gerade letztes Jahr oder vorletztes Jahr an einem Geburtstagsfest von einem ehemaligen Studienkollegen von mir. Dort war per Zufall auch unser ehemaliger Paartherapeut dabei. Also ich war zusammen mit meiner Frau dort. Und haben die anderen gefragt, woher kennst du den? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist unser Paartherapeut. Und dann, und dann habe ich gesagt, eben sieht er, oder? Also irgendwie, ich habe nie gesehen, dass alles rund läuft. Aber dort, wo es Probleme gibt, muss man sie halt angehen, oder? Und das habe ich auch das Gefühl, in unserer freiheitliebenden Gesellschaft haben wir schon auch ein bisschen ein Problem, dass wir irgendwie den Konflikten ausweichen, Privatleben, Berufsleben voneinander trennen. Überall kann man ausweichen, oder? Und wenn es als Paar nicht mehr funktioniert, ja, dann kann man sich halt trennen und so. Und ich finde, ab und zu ein bisschen mehr Biss, das würde uns als Gesellschaft auch gut tun, dass wir eben Probleme angehen und nicht das Problem ausweichen.
Hüpfen wir zu Comparis. Das ist ja eigentlich unser Hauptthema heute. 1996 hat Richard Eisler die Firma gegründet. Er hatte die Idee gehabt, dass man doch einen Vergleich machen könnte. Und wenn wir zurückdenken, wo das Internet 1996 war, kann man sagen, er war relativ früh dran gewesen.
Er war sehr früh dran gewesen. Es hat Leute gegeben, die gesagt haben, du spinnst, aus dem Internet wird es nie etwas. Aber genau die Kombination, oder? Das Krankenversicherungsgesetz, wo sozusagen der Gesetzgeber die Anbieter Krankenkassen gezwungen hat, ihr müsst die gleiche Versicherungsdeckung anbieten. Also sozusagen das Produkt ist sehr einfach vergleichbar. Man hat aber verschiedene Anbieter und verschiedene Preise. Das ist natürlich plus noch alle müssen versichert sein. Das war vor der Krankenversicherung auch nicht so gewesen, also das Obligatorium. Und dann kann man noch jedes Jahr wechseln. Das war natürlich eine ideale Ausgangslage gewesen für eine, so eine Vergleichsplattform. Also ich sage das auch beim Richard Eisler. Ich sage, man kann schon gegen Staat und gegen Überregulierung sein, aber Regulierung ist eben auch eine Business-Opportunität. Ich sage mal, ohne das KVG würde es Comparis nicht geben.
Er hat das zusammengegründet mit einem Informatiker, mit Marc Biou.
Plus noch Johann Burkhardt war auch noch
und
dabei.
Sind die noch dabei oder sind die geschickt?
Johann Burkhardt ist noch dabei, also die Firma gehört diesen zwei. Der Johann Burkhardt ist ein bisschen zurückhaltender, der Richard Eisler ist ein bisschen aktiver auf
Straße. Also er ist der Außenminister ein bisschen. Er ist ja einmal zurückgetreten nach der Richard Eisler. Ich glaube, 2013 hat er gesagt, das ist jetzt gesehen, ich bin vielleicht noch im Hintergrund aktiv, vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Und ist nachher wieder 2023 wieder zurückgekommen oder schon früher, weil es eben gewisse Schwierigkeiten gegeben hat. Wie habt ihr das erlebt? Ihr seid 2011 eingetreten und habt jetzt plötzlich den Richard Eisler wieder, ich sage jetzt mal, vor der Nase gehabt. Was hat sich geändert?
Also ich muss sagen, ich habe jetzt einen Haufen CEOs erlebt in dieser Firma. Oder jetzt in den über 12 Jahren, wo ich dabei bin. Am Anfang war eben der Richard Eisler noch CEO gewesen, also im operativen Bereich. Dann hat er gewechselt in die strategische Ebene, Verwaltungsrat. Dort hat er auch mal gefunden, dort gehe ich vielleicht auch weg. Das hat er dann doch nicht umgesetzt. Aber er war ja zeitlang auch nicht mehr Verwaltungsratspräsident gewesen, also unterschiedliche Funktionen. Aber für mich war er sehr, sehr zugänglicher, direkter Ansprechpartner. Und das ist für mich auch wichtig. Oder? Und das ist auch der Vorteil, wenn man auf einer Firma arbeitet, wo man Besitzer kennt, gegenüber einem grossen Unternehmen, das börsenkotiert ist, wo man die institutionellen Anleger gar nicht kennt und auch nicht so recht weiss, was die überhaupt für Strategien. Also bei diesen zwei Firmenbesitzern, da weiss man sofort, woran das man ist. Oder? Und das ist sehr gut und sehr wichtig.
Ist die Krankenkasse immer noch das Nummer 1 bei Comparis? Also ich kann schon ablesen, was ihr eigentlich alles macht. Krankenkassenprämien, Autoversicherungen, Motorradversicherung, Hausratversicherung, Privathaftpflichtversicherung, Tier- und Rechtsschutzversicherungen, Telekommunikation, Mobilfunk über Internetprovider, Fernsehanbieter. Nachher geht es weiter, Kreditkarten vergleichen, Hypotheken, Steuern, weiss der Gucker was, alles. Ist immer noch der Anfang, nämlich also Krankenkassen, ist das immer noch das Wichtigste?
Krankenversicherung ist genau relativ wichtig, aber hat im Verlauf der Jahre eine Bedeutung verloren, was den Umsatz betrifft. Das ist klar. Einerseits, weil das Krankenversicherungs der Bereich nicht so stark gewachsen ist wie andere Bereiche. Also darum hat es relativ an Bedeutung verloren. Aber das ist klar, ist nach wie vor noch wichtig. Aber ist klar, also wenn es morgen Einheitskasse würde geben, würde ich wegen dem Comparis nicht untergehen.
Wie viele Besucher habt ihr pro Jahr? Ich habe hier irgendeine Zahl aus 2020, 80 Millionen Besucher, die aktiv auf der Webseite waren.
Ja, es ist mittlerweile ein bisschen mehr. Also man kann sagen, durchschnittlich pro Jahr ist jeder Schweizer, jede Schweizerin etwa 10 Mal auf unseren Plattformen. Also das ist relativ viel für ein KMU. Darum sind wir auch so
bekannt. Also jeder Einwohner oder jeder Schweizer?
Jeder Einwohner, jede Einwohnerin. Ja.
Also dann sind wir bei 90 Millionen,
ja, genau.
Bald
ja,
bei 100 Millionen.
Ja. Und, ja, und das ist interessant, oder? Weil das ist ja eigentlich so ein bisschen, das merkt man bei den ganz Grossen, Google, Facebook, also das ist wirklich ein Geschäft, das halt mit Volumen funktioniert, oder? Und wenn man Haufen Volumen hat, dann ist man für die Anbieter doppelt interessant. Einerseits, weil man potenzielle Kunden bringt, aber andererseits, wie man interessant ist für Werbung. Es gibt auch Anbieter, die sagen, ja, nein, wir wollen von euch keine Kunden, aber wir wollen bei euch Werbung machen. Zum Beispiel, wenn jemand jetzt eine Hausratversicherung sucht, oder? Dann ist es vielleicht interessant für Möbelpfister, dort Werbung zu machen, weil man merkt, aha, ja, die zügeln vielleicht oder haben Familie, brauchen frische Möbel oder so. Oder dass sie so zusammenhängen. Ja.
Kann man sagen, Comparis ist ein bisschen nimmer satt gewesen und ist ein bisschen gierig geworden. Also man hat Firma und Firma gegründet. Die Problematik ist nachher gesehen, dass nicht nur verglichen worden ist, sondern man hat auch Abschlüsse nachher forciert und Abschlüsse ermöglicht. Und damit hat man den gesetzlichen Rahmen gesprengt. Man hat auch weitere Firmen wie Benegasa, Topmovers, Hypoplus, Optimatis und weiss doch nicht was alles. Also ich kann es gar nicht alles aufzählen. Kann man fast sagen, es ist zu much gemacht worden und Schuster bleibt bei deinen Leisten ist irgendeinisch verloren worden.
Also wenn ich angefangen habe 2012, sind wir E-Firma mit ja, ich glaube, etwa 70 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Dann sind wir sehr stark gewachsen. Und also starkes Wachstum ist eine Herausforderung. Und ein Business, das sehr floriert, ist auch eine Herausforderung, weil man wird dann auch träge, oder? Weil man muss sich nicht irgendwie anstrengen, effizienter und besser zu werden. Das läuft ja super. Und frische Geschäftsmodelle, ja, dort orientiert man sich eigentlich am Erfolgreichen, was man jetzt macht, oder? Und das ist so ein Mix, der grosse Herausforderungen bringt, oder? Darum hat es wahrscheinlich auch relativ viel CEO-Wechsel gegeben, oder? Weil da kommt ein frischer CEO und hat noch die Wachstumsstrategie, die grossen Wachstumspläne, und dann fängt man sie einfach umsetzen und merkt, aha, auf Ausgabenseite läuft es genau nach Plan, oder? Die Ausgaben steigen, aber mit den Erträgen läuft es nicht so nach Plan, und irgendwann zieht der Verwaltungsrat die Reisleine an, dann gibt es einen frischen CEO, eine frische Strategie. Also das Gefühl, ja, da sind wir wahrscheinlich als Unternehmen nicht ging wirklich so gut gewesen, oder?
Habt ihr selber überhaupt noch die Übersicht? Wenn ihr jetzt aus dem Kopf ein Diagramm machen mit all diesen Firmen und Verknüpfungen, könnt ihr das machen?
Ja, das kann ich machen, weil also wir haben es mittlerweile auch etwas verschlankt. Eben, ihr seht, wir sind von knapp 80 auf 200 Mitarbeiter gewachsen. Jetzt sind wir bei 130. Und man hat das Zeug so etwas reduziert, redimensioniert, fokussiert. Ich habe das Gefühl, man kann sich noch mehr fokussieren.
Aber das sind jetzt sehr positive Worte. Man fokussiert, man tut redimensionieren, man geht wieder zu den Kernkompetenzen zurück. Oder? Da redet jetzt vielleicht ein bisschen der Politiker. Aber wenn wir ganz ehrlich sein, 2023 hat es gecashert. Und zwar, was hat gecashert 2023? Die FINMA ist aktiv geworden. Also die FINMA hat über mehrere Jahre immer wieder den Kontakt gesucht mit den Comparis und hat gesagt, seid ihr wirklich noch ein reiner Vergleichsdienst oder seid ihr eigentlich abschließend einer, der Verträge vermittelt direkt, also nicht mehr mit dem Vergleich hat. Und der Vergleich könnte tatsächlich ein bisschen handicapiert sein, weil ihr ja auf der anderen Seite wieder interessiert seid, Abschlüsse zu machen. Und es ist im September 2023, hat die FINMA dann entschieden, und hat euch mitteilt, ihr seid der Vermittler und ihr seid nicht mehr ein reiner Vergleichsdienst. Das wiederum hat riesengroße Konsequenzen, dass ihr euch entsprechend registrieren müsst, andere Gesetzesgrundlagen gelten. Und das hat auch dazu geführt, dass die Gefahr da ist, dass allenfalls Gewinne oder Vermittlungsprovisionen bis zurück ins Jahr 2015 könnten eingezogen werden. Ich gehe jetzt so weit, dass das könnte bis zum Aus von der Comparis bedeuten, wenn ihr den Rechtsstreit verliert. Wo steht ihr da?
Ich muss vielleicht noch ein bisschen vorausschicken. Es ist nicht so, dass FINMA, also die Finanzmarktaufsicht, auf uns zugekommen ist. Es war umgekehrt, wie sie auf sie zugegangen. Und zwar in zwei Phasen. Also am Anfang, als ich bei Comparis dabei war, haben wir mal via einen Anwalt ich uns bei der FINMA erkundigt, oder? Weil dann hat man sozusagen das Versicherungsaufsichtsgesetz revidiert und hat dann definiert, was ist Versicherungsvermittlung. Und dann haben wir angefragt, die FINMA war dann auch frisch gewesen, nach der Finanzkrise in den 10er Jahren. Und dort haben wir sie eben via Anwalt anfragen, ob das, was wir machen, ohne den Namen des Comparis zu erwähnen, ob das Versicherungsvermittlung ist oder nicht. Und wir haben die Antwort von der FINMA noch. Dann hat die FINMA gesagt, nein, es ist nicht Versicherungsvermittlung, was eine Vergleichsplattform macht.
Also, reden wir jetzt von Comparis oder reden wir von der Schwestergesellschaft, die eben das nachher gemacht
hat? Nein, vergleichen. Vergleichen und das, was wir dann gemacht haben, also Versicherungen vergleichen, auch für eine Kontaktvermittlung, nicht für einen Vertragsabschluss an Gebühr bekommen vom Versicherer.
Aber die hat noch nicht die Schwestergesellschaft erwähnt, die genau das macht.
Ja, die haben wir aber später gegründet. Und zwar aus anderen Gründen, nicht wegen dem Thema FINMA, sondern weil es Versicherungen gegeben hat, die gesehen haben, wir wollen nicht nur Kontakt von euch, weil die können wir via Google oder Facebook auch bekommen. Von euch wollen wir eigentlich Vertragsabschlüsse. Oder? Und schon dann hat man gesehen, unabhängig von der Diskussion mit der FINMA, haben wir dann schon gesehen, nein, aus Vergleichsplattform wollen wir nicht für Abschlüsse bezahlt sein, weil das tut eigentlich unsere Unabhängigkeit gefährden. Und darum haben wir die frische Firma Optimatis gegründet, die genau die Abschlüsse macht. Und man sieht das auch, wie die Leute funktionieren. Oder? Das ist wirklich ein anderes Geschäft. Vergleichen und Kontakt vermitteln ist ein anderes Geschäft, als die Leute davon überzeugen, schließe jetzt den Vertrag.
Aber es gibt keine Chinese Wall zwischen den beiden Firmen, sondern die tauschen Daten aus miteinander. Und damit hat natürlich die FINMA eigentlich die Idee, wir dialogisch fusionieren miteinander und es ist eigentlich eine Einheit.
Ja, also für die FINMA. Die FINMA argumentiert aber nicht so. Die FINMA argumentiert und sagt, zur Versicherungsvermittlung, wo das Versicherungsaufsichtsgesetz genau definiert, das Versicherungsaufsichtsgesetz sieht, zur Versicherungsvermittlung gehört Beratung und Unterstützung zum Vertragsabschluss. Die zwei Sachen. Und die FINMA hat argumentiert ging noch, zu dieser Tätigkeit gehören auch sogenannte vorbereitende Handlungen. Und dort haben wir angesetzt. Oder? Wir haben gesagt, wenn ihr findet, ohne dass der Gesetzgeber das Gesetz ändert, auch vorbereitende Handlungen gehören dazu, dann müsstet ihr eigentlich Google und Facebook, die das Gleiche machen, wie wir, die sozusagen den Anbieter Kontakt vermitteln, auch dazu nehmen. Uns ist es eigentlich vor allem um eine Gleichbehandlung mit diesen Big-Tech-Unternehmen gegangen. Oder? Und das ist das, was ich jetzt persönlich auch finde, das ist eigentlich das Hauptproblem. Oder? Weil wir sind KMU in der Schweiz, oder? Und dann haben wir eine grosse FINMA, man sieht es ja übrigens bei den Banken genau gleich, oder? Bei den grossen haben sie Beißhemmungen und bei den kleinen schnappen sie unerbittlich zu. Und das ist das, was ich stört. Ich stört die Ungleichbehandlung.
USA gründet jetzt, damit, wenn das in die Hose geht, dass ihr im Prinzip mit Google mitmachen
könnt? Nein, das ist für unsere Firmengründer nie ein Thema gewesen, ins Ausland zu gehen. Also weder den Firmensitz ins Ausland zu verlegen, noch im Ausland tätig zu sein. Übrigens hat es auch Leute gegeben, auch Politiker, die im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit der FINMA gesehen haben, hey, es wäre doch super, es wäre doch interessant für euch, also für die zwei Firmenbesitzer, die Firma zu verkaufen. Das hätte sie übrigens schon x-mal können machen. Und das ist schon ein Grund, warum dass ich ging noch bei Comparis bin. Für sie ist das kein Thema. Die will die Firma nicht verkaufen. Die sagen, das ist unser Baby und Kind verkauft man nicht.
Die Glaubwürdigkeit von Comparis ist letztendlich das A und das O. Es ist eine weitere Diskussion, die der Tagesanzeiger aufgebracht hat. Und dort ist es eigentlich um Internetanbieter gegangen, die verglichen werden. Einer aus der Region Solothurn, Solnet, ist befragt worden und er hat gesagt, weil ich nicht Partner geworden, also nicht geholfen habe, mitfinanzieren, bin ich auch nicht berücksichtigt worden in den Vergleich. Und ich bin doch ein recht grosser Anbieter von Internetdienstleistungen. Und das haben wir nachher müssen korrigieren. Ist die Gefahr da, dass, wenn ich vergleiche, dass der am besten zahlt, kommt auch zur Oberstufe?
Das ist eigentlich ein No-Go bei uns. Aber trotzdem ist das passiert. Also nicht, dass er zoberst war, sondern eben, dass man einem Anbieter ganz konkret entgegen unseren Grundsätzen gesehen hat, wenn du nicht zahlst, dann bist du nicht im Vergleich. Und das ist ein absolutes No-Go. Und ich muss sagen, ich war eben nach über 10 Jahren absolut schockiert gewesen, dass das überhaupt in unserer Firma passieren kann. Und es hat auch Konsequenzen gegeben. Oder? Also, der zuständige Verantwortliche für den ganzen Bereich ist nicht mehr bei Comparis.
Hat dort der Name Comparis eigentlich gelitten? Also was passiert ist jetzt mit der Finma und was jetzt passiert ist, mit, sagen wir jetzt, wo aufgedeckt worden ist durch den Tagesanzeiger-Artikel, spürt ihr, dass ein gewisses Misstrauen gegen Comparis ist? Oder sind das, wie wir sagen, fast Eintagsfliegen? Die Leute lesen das, nehmen das zur Kenntnis und morgen kommt man gleich wieder auf www.comparis.ch und schaut, weil es ist die preisgünstige Krankenkasse oder Hausratversicherung.
Ja, es gibt wirklich zwei Ebenen. Es gibt sozusagen Bubble, also ob so Meinungsmacher in Politik und Medien, und dann gibt es sozusagen Konsumenten, Konsumentinnen. Oder? Und bei den Meinungsmachern ist klar, so Krisen, oder jetzt wie die, die ihr erwähnt habt, mit dem Tagi, oder? Wo man wirklich zuerst streitet man ab, wie man intern falsch informiert worden ist. Und dann muss man es zugeben. Also es ist eine kommunikative Katastrophe, oder? Das ist ganz klar. Das hat Reputationsschaden bei den Meinungsmachern. Aber wenn wir jetzt uns an Traffic sehen, also Besucherzahlen auf unseren Seiten, null Einfluss. Und es hat schon früher Krisen gegeben. Also wir haben nicht gegen alles richtig gemacht. Es hat schon früher so Krisen gegeben. Und es war ging so gewesen, oder? Ein massiver Einbruch, was Vertrauen und Image bei den Meinungsmachern betrifft, aber auf Nutzerseite null.
Das hat auch auf das Einkommen jetzt keine Rolle gespielt?
Nein, es hat auch wirklich den Umsatz nicht zum Einbruch gebracht. Im Gegensatz zum Beispiel zu Covid. Das habe ich völlig falsch eingeschätzt. Oder? Ich habe dann gesagt, oh, Lockdown, also das würde ja für uns boomen, oder? Weil dann hocken die Leute daheim, oder? Sie können nicht mehr weg und so. Da werden die Leute vergleichen und sparen. Aber das hat der Richard Reiser immer schon dann gesehen, das schätzt er schon falsch ein. Weil auch dann in der Bankenkrise, oder? In den 10er Jahren, haben wir wirklich einen Einbruch bekommen. Oder? Und zwar, die Leute sind verunsichert, haben das Gefühl, es gibt grosse Probleme und so. Und das paralysiert, offensichtlich paralysiert auch in Bereichen, die nichts mit diesen ursprünglichen Krisen zu tun haben.
Jetzt habe ich noch den letzten problematischen Punkt, dann hören wir auf. Dann müssen wir noch rasch ins Gesundheitswesen, das ist ja eure Spezialität und das interessiert uns stark. 2021, also das Annus Horribilis, oder? Bis 2023 hat sich das nachher durchgezogen. Ich weiss halt nicht, was da in dieser Firma passiert ist, aber dort seid ihr gehackt worden, oder? Also das heisst, eure Webseite hat ein Problem bekommen, auch Webseiten von einer Geschwisterunternehmung hat ein Problem bekommen. Und dort hat man nachher gemerkt, dass Comparis mit irgendeinem Entwickler relativ nahe an den Banken dran ist. Oder? Das heisst, der Konsument musste ein Risiko gehen, dass durch einen Hack bei Comparis sogar allenfalls vielleicht irgendwelche Bankverbindungen aufgedeckt werden. Also eine riesige Geschichte. Und die haben die Lösegeld gezahlt. Es ist sogar kolportiert worden, dass allenfalls Softwareentwickler, die für euch tätig waren, die nicht bezahlt wurden oder nicht richtig bezahlt worden sind, oder sie haben das Gefühl gehabt, sie seien nicht richtig bezahlt worden, dahinter gesteckt sind und das Know-how hatten, um euch lahmzulegen. Also, Frage Nummer 1, wieso seid ihr so schlecht geschützt gewesen? Wieso hätte das überhaupt passieren können? Und Frage Nummer 2, seid ihr auf Druck von euren Partnerbanken und so weiter, Versicherungen, die einfach Angst bekommen haben wegen der Schnittstellen zu euch, dazu gedrängt worden, zu zahlen, also ein Lösegeld zu zahlen?
Also zu der Frage 1, es sind nicht unbedingt technische Unzulänglichkeiten gewesen, die zu diesem Hack geführt haben, sondern eher menschliches Versagen. Also, das ist ja übrigens
also internes menschliches Versagen?
Internes menschliches Versagen. Und das ist ja noch interessant, oder? Und zwar gerade im Bereich von den Leuten, die es eigentlich sehr gut wissen müssten, oder? Also wir haben ja sehr viele IT-Fachleute, die wir beschäftigen. Also außer der Administration haben wir IT-Fachleute und dann haben wir Online-Marketing-Fachleute. Also das ist wirklich, und wir haben auch das Sicherheitsdispositiv, das wird ja dauernd verbessert, angepasst. Wir machen auch Trainings, wir tun so Angriffe simulieren. Und ich muss sagen, ich bin auch kurz danach, kurz nach dem Angriff, bin ich selber auch für so ein Testmail eingekippt, oder? Wo habe ich mich wirklich falsch verhalten. Also das Risiko besteht, oder? Also das heisst, auch wenn man technisch sehr gut abgesichert ist, es ging noch der Faktor Mensch. Und das ist eine permanente Aufgabe, Schulungen, sensibilisieren. Interne Richtlinien einhalten. Oder? Das ist dort auch das Problem gewesen. Der zweite Punkt ist, also das war für mich persönlich auch so eher ein grosser Frust gewesen, weil wir ja dann am Anfang auch kommuniziert, offen kommuniziert, das ist schon klar, oder? Also wenn man dermassen an der Öffentlichkeit ist, das kann man nicht unter dem Deckel behalten, wenn die Internetseiten nicht mehr funktionieren. Wir waren am Anfang wahrscheinlich auch übermütig gewesen, weil wir gemerkt haben, die Internetseiten, die haben wir schnell können, restaurieren, also die haben funktioniert. Aber nein, wir haben nicht genau gewusst, seit wie lange sind die Hacker schon drin in diesem System? Wie viele Updates haben sie auch schon verschlüsselt? Und was für Daten haben sie möglicherweise alle alles abzügelt? Nein, der Druck ist nicht von den Anbietern gekommen. Von den Anbietern her, also Banken, Versicherungen, Immobilienhändler, Autohändler, also ist sehr viel Verständnis gekommen, weil ja, das Risiko gehen sie auch ein. Oder? Also, alle haben eigentlich mehr reagiert im Sinne von, uff, es könnte uns auch passieren. Zum Glück ist das nicht uns passiert. Also dort von sozusagen Geschäftspartner her sehr viel Verständnis. Nein, der Punkt war ganz anderer gewesen. Also es war ja ein sehr rationaler Business-Entscheid gewesen, oder? Also wie viel Zeit und wie viel Geld müssen wir investieren für alles, was jetzt da verschlüsselt ist, frisch zu programmieren, weil wir es nicht restaurieren können. Und gegenüber dem, wo gegenüber der Lösegeldforderung.
Wie muss man sich so eine Lösegeldzahlung vorstellen? Einmal, wie funktioniert das? Muss man es nicht mit Bitcoin machen?
Ja, mit Kryptowährungen.
Mit Kryptowährungen, damit es nicht nachvollzogen werden kann, oder schwierig nachvollzogen werden. Und handelt es sich dort um 10 Franken oder um 10 Millionen?
Die ursprüngliche Forderung ist ja 400 Millionen Dollar, also Kryptowährungen im Wert von 400 Millionen.
Da hat Finnland nicht müssen weiter recherchieren nachher, wenn die 400 Millionen da geblieben wären.
Also auf jeden Fall man hat das natürlich massiv angekannt. Also ich muss sagen, ich weiß zum Glück nicht, wie viel wir gezahlt haben. Oder? Für mich, also, ich habe dann auch mit dem Richard Eisler geredet und so. Und mir gesagt, hey, hallo, also ist im Fall überhaupt nicht lustig. Das habe ich überhaupt nicht gerne gezahlt. Aber die Abwägung ist klar. Oder? Ich meine, er ist für die Firma verantwortlich, schlussendlich. Oder? Es ist seine Firma. Also ich konnte den Entscheid am Schluss nachvollziehen. Aber er war für alle sehr bitter gewesen. Was ich auch falsch eingeschätzt habe, ist, ich habe gesagt, hey, aber wenn wir denen zahlen, oder, dann werden die noch mit mehr Forderungen kommen. Oder? Und das sind dann unsere externen Berater, auch die Polizei hat das gesehen. Wir haben sofort auch die Polizei eingeschaltet, wir haben externe Beratungsfirmen eingeschaltet, die da Erfahrung hat. Wir haben auch den Datenschützer involviert. Also das ist eigentlich auch gut gelaufen. Oder? Und denen ist gesagt, nein, die machen das nicht, oder? Die gehen zum Nächsten. Oder? Und die tun auch nicht sehr genau analysieren, was ist jetzt das für eine Firma, wie viel können wir da überhaupt fordern, sondern eben, die gehen zum Nächsten. Und ich habe dann noch eine Strichliste gemacht, das war im Sommer, Juli, August. Und ich habe dann 20 Telefone bekommen, nur aus dem Gesundheitswesen. Alles Institutionen, die auch gehackt worden sind. Oder? Und das hat mich schon sehr erstaunt.
Und die auch gezahlt haben?
Haben sie zum Teil nicht sagen, aber gehackt worden, ohne dass das an die Öffentlichkeit gelangt ist. Oder? Oder man muss schon sagen, das ist ein riesiges Problem. Danach hat es auch viel Kontakt gegeben mit Nationalrätinnen, Ständeräten, die gefragt haben, was muss man gesetzlich machen? Oder? Auch das ist schwierig. Oder? Zum Beispiel jetzt keine Cybersecurity-Versicherung, oder? Wir haben analysiert und gemerkt, wenn wir das wirklich versichern wollen, dann sind die Prämien so horrend teuer.
Dann könnt ihr ja einen Cyber-Security-Vergleichsdienst aufbauen, oder?
Genau.
Das ihr jetzt, wir wisst jetzt, wie es geht.
Wir wüssten, wie es geht. So. Aber es ist klar, oder? Eben, bei uns lohnen sich Vergleiche, wenn es ein riesiges Volumen ist. Oder? Versicherungen lohnen sich ja dann, wenn sozusagen ein Haufen Leute solidarisch sind, aber wenig trifft es und die Schäden sind gross. Das ist der Idealfall für sich.
Es hat ja nicht nur Comparis getroffen, es hat auch Credaris getroffen.
Ja.
Also ein Bankdienstleister, oder? Und dann hat er nachher abgestoßen aufgrund von dem?
Nein, ich glaube, das war nicht aufgrund von dem. Also, es hat andere Gründe gegeben. Das war so ein Management-Buyout. Es hat wahrscheinlich eher auch noch mit der FINMA-Geschichte etwas zu tun und mit den Risiken, die wir haben aus ganzen Firmengruppen. Oder? Und mit unterschiedlichen Auffassungen, wie man das bereichert. Also, man muss auch sagen, also, ich meine, das ist auch ein heikles Geschäft, oder? Also Konsumkredite.
Felix Neuli, jetzt müssen wir unbedingt ins Gesundheitswesen übergumpen. Ich muss das einfach jetzt packen, solange ihr noch da seid, die paar Minuten, und über das reden. Das ist ja das, ich glaube, also Hacken oder Vergleich und halt gleich noch etwas kassieren nebendran, das ist ja alles vielleicht nicht so wahnsinnig schön. Aber wenn wir das anschauen, was im Gesundheitswesen passiert, die Spitäler, die Defizit fahren, die Kantone, die sofort eingreifen müssen, das in Zürich gesehen, irgendwie bei einem Kinderspital 30 Millionen sofort und 100 Millionen versprechen. Andere Regionalspitäler mit den genau gleichen Problematiken. Neubauten im Aargau, wo irgendwie 250 Millionen, man nicht so recht weiss, wie man es finanzieren soll. Also da geht es ja in Grössenordnungen rein, die wirklich wahnsinnig sind. Und es geht auch in Grössenordnungen rein, für mich als Prämienzahler von der Grundversicherung, die einfach steigt und steigt und steigt. Und das Ende ist nicht in Sicht. Wenn jetzt der Felix Schneuli ein Krankenkassendiktator wäre, was würde er machen?
Ja, ich würde dort ansetzen, wo man muss ansetzen, weil irgendwie ganze Bereiche schlecht funktionieren. Also man muss bei den Anreizen ansetzen. Oder? Wir haben ein Problem in diesem ganzen System. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, der Krankenkassenwettbewerb ist ein Pseudo-Wettbewerb. Also ihr habt jetzt Spitäler erwähnt, oder? Wo man eigentlich mit der neuen Spitalfinanzierung seit 2012 auch mehr Wettbewerb wollen hat. Oder? Man sieht, okay, die Spitäler die sollen jetzt unter Wettbewerbsbedingungen arbeiten. Aber das hätte eigentlich bedingt, dass eben die nicht effizient sind, vom Markt verschwinden. Das haben die Kantone unterbunden. Einfach wegen unserer Demokratie. Oder? Wie Politiker wissen, wenn wir etwas machen, das die Bürger nicht gut finden, oder, dann werden wir nicht mehr gewählt. Und darum hat man irgendwie halt die defizitären Spitäler mit Defizitdeckungen und anderen Arten von Subventionen unterstützt. Aber eigentlich ist das Grundproblem in diesem ganzen System, ist, dass alle Anbieter, ob es jetzt Ärzte sind, Physiotherapeuten, Psychotherapeuten, Apotheker, Spitäler, die ganzen Verträge, die ganze Tarifierung, die ganze Preisbildung ist nur mengenorientiert. Also das heisst, wenn ich mehr Menge machen kann, verdiene ich auch mehr. Das ist ja übrigens auch beim Bäcker so, oder? Wenn er sagen kann, okay, wenn ich jetzt irgendwie das Kilo Brot für 10 Rappen günstiger verkaufen, dann mache ich dafür mehr Umsatz und dann habe ich am Schluss gleich mehr in der Kasse, auch wenn ich es günstiger mache. Im Gesundheitswesen ist es eben nicht ganz so, weil es eben, Medizin ist eben nicht nur als Thema vom Angebot, sondern auch von der Nachfrage. Und dann wird ja darüber gestritten, ist es mehr das Angebot, das die Nachfrage beeinflusst, oder ist es wirklich der Bürger selber, der mehr will? Ich würde sagen, es ist beides. Aber wenn man wirklich grundsätzlich etwas verbessern will in diesem System, ja, dann braucht es mehr Wettbewerb, aber eben nicht Wettbewerb auf der Menge und auf den Preisen, sondern auf der Effizienz und Qualität. Und da haben wir eigentlich im Krankenversicherungsgesetz eine gute Ausgangslage, die sogenannten alternativen Versicherungsmodelle. Dort tun eben die Versicherer aus Unternehmen, nicht die Verbände, mit den einzelnen Gruppenpraxen, mit den Ärztennetzwerken Verträge machen, wo eben nicht nur Menge belohnt wird, sondern Effizienz und Qualität. Also ich bringe ein Beispiel, oder? Wenn ihr also in einem Netzwerk sagt, okay, jetzt sind wir da 1000 Diabetiker, oder? Und wenn wir die 1000 Diabetiker, Diabetikerinnen ambulant besser versorgen, das heisst, ein bisschen teurer, dann haben die weniger Spitalaufenthalt. Oder? Und wenn eine Diabetikerin einen Spitalaufenthalt hat, ist es meistens also nicht so lustig. Oder? Also, da reden wir von Amputationen, Zehen oder Füße amputieren, weil es einfach weil es nicht gut ist. Und wenn man das kann verhindern kann, dann tut man dem Patienten gefallen und man tut auch einem Prämienzahler gefallen. Oder? Weil jeder verhindert, der Spitalaufenthalt ist eigentlich für einen Patienten gut und spart Kosten. Im jetzigen System haben wir aber eine unterschiedliche Finanzierung. Das heisst, bei einem verhinderten Spitalaufenthalt spart vor allem den Kanton Geld, weil er muss 55% von jeder Fallpauschale zahlen, während er für die teurere Behandlung von diesem Ärztennetzwerk nichts muss zahlen. Das geht voll zulasten von der Krankenversicherung. Und dort hat man jetzt so eine Vorlage, über die werden wir auch abstimmen im Herbst. Das ist die sogenannte einheitliche Finanzierung. Also es gibt schon Sachen, also, aber der Grundpunkt ist wirklich...
Eine Fusion machen, das Spital wird genau gleich betrachtet wie der Ambulant.
Ja, natürlich. Eben, man muss sozusagen eine Versorgungseinheit haben, die für sozusagen, eben, ich habe ja mal einen Sanitärinstallateur gelernt, wie ein Generalunternehmer auf dem Bau, der die ganze Verantwortung hat, sozusagen alle Handwerker koordiniert. Hier muss man auch koordinieren und eben, es muss einen Anreiz haben, dass sich eben weniger lohnt. Und jetzt haben wir keine Anreize oder zu wenig Anreize, dass sich weniger Medizin lohnt. Aber auch wir Bürger, oder? Also, wir sind natürlich auch gefordert. Oder? Weil, also ich höre ja, dass viele von Hausärzten die sagen, ja, der Kunde hat irgendwie so ein bisschen diffuse Beschwerden und will das noch das gemacht werden. Ja, jetzt müsste er noch irgendwie das Blut untersuchen, dann möchte ich noch das MRI und dann möchte ich noch dieses und jenes. Also wir sind auch anspruchsvoll. Und je stärker die Prämien steigen, desto anspruchsvoller werden wir. Ja, wir haben das Gefühl, ja, jetzt habe ich doch schon so viel gezahlt, jetzt habe ich doch auch noch etwas zu gut, oder? Also wir müssen uns auch noch selber
die,
auch noch
die reden von der Qualitätsüberwachung.
Nicht Überwachung. Also, Qualitätstransparenz und Qualitätswettbewerb.
Aber irgendjemand muss ja die Qualität nachher überprüfen, ob sie tatsächlich stattfindet. Sonst also, sagt er, ja, ich bin qualitativ gut, aber es weiss niemand, oder? Also das ist ja dann auch wieder eine Art Fiktion, oder? Was ist tatsächlich Qualität? Und wie überprüfe ich das tatsächlich?
Also jetzt kann ich zurück zu Comparis kommen. Also wir sind ja schon lange dran. Wir würden ja gerne nicht nur Krankenkassen vergleichen, sondern auch Ärzte und Spitäler. Das ist einfach ein bisschen anspruchsvoller, weil genau das erwarten die Leute. Also wir als Ärzteverzeichnis, dort haben wir 300'000 Besuche pro Monat. 300'000 Leute gehen auf das Ärzteverzeichnis pro Monat. Und die, das haben wir befragt, oder? Die würde ich sehr gerne Qualitätsindikatoren sehen. Oder? Jetzt haben wir lange probiert, oder? Wir haben gefunden, ja, eben so ein Sternli-System wie bei Google, das funktioniert nicht. Das ist ein bisschen zu plump. Oder? Aber man könnte es ein bisschen besser machen. Also ich tendiere mehr auf ein System wie Tinder. Also welcher Arzt passt zu mir? Also nicht unbedingt, was ist objektiv der bessere Arzt, sondern welcher passt zu mir? Und es gibt Leute, die sagen, ja, der muss super sein, der muss gute Zahlen haben, wenig Infektionen bei den Operationen. Es gibt andere Leute, die sagen, nein, der muss, Kommunikation ist für mich wichtig, ich muss den verstehen, der muss mir verstehen. Das ist eine Vertrauenssache, das ist nicht unbedingt eine Sache von objektiven Daten. Ich habe das Gefühl, es braucht beides. Weil Gesundheit ist ein wichtiges Gut, oder? Und die tun ja zulassen. Also die Ärzte sind ja Zulasser von Ärzten, Therapeuten, Spitäler. Und Kantone müssen eigentlich dafür sorgen, dass keiner auf dem Markt ist, der Patienten gefährdet. Und da muss ich sagen, da kennt die Kantone schon ein bisschen mehr. Was der Kanton da für Kriterien anwendet, das ist mir als Laie egal. Aber der Kanton müsste das im Griff haben, der Kantonsarzt müsste das im Griff haben, dass nur noch Akteure auf dem Markt sind, wo sozusagen, wo ich als Patient safe bin. Und das Zweite ist nicht Transparenz. Oder? Ich wette aus, oder? Die Wahlfreiheit ist ja so wichtig. Oder? Und da muss ich sagen, wenn man schon per Gesetz den Patientinnen und Patienten Wahlfreiheit garantieren. Dann sollten wir auch ein paar Daten zur Verfügung stellen, dass die Wahlfreiheit kein Blindflug ist.
Ich habe eine letzte Frage, und das ist, seid ihr positiv gestimmt, dass wir das Krankenwesen, das Gesundheitswesen irgendwann in den Griff bekommen? Oder werden die Leute irgendwann mal 50% von ihrem Lohn abgeben, für gesund zu bleiben?
Ja, das ist die gleiche Diskussion wie die Staatsquoten, oder? Also, welche Staatsquote ist richtig und wie viel vom Bruttoinlandprodukt für das Gesundheitswesen ist richtig? Also ich stelle fest, oder? Also
aktuell sind es 84 Milliarden, oder?
Ja, also man kann sagen, etwa rund 10'000 Franken pro Person pro Jahr, oder, geben wir aus für das Gesundheitswesen.
Oder 10% vom Bruttoinlandprodukt.
Ja, es sind etwas über 11% vom Bruttoinlandprodukt. Die Tendenz war sogar sinkend gewesen. Also wir sind über 12%. Aber nicht unbedingt, wie wir im Gesundheitswesen gespart haben. Und jetzt kommt eben der wesentliche Punkt. Sondern weil die Gesamtwirtschaft stärker gewachsen ist als das Gesundheitswesen. Und die Gesamtwirtschaft, dort gehört unter anderem auch die Pharmaindustrie dazu, ist mittlerweile etwa 10% oder, von den Exporten. Oder? Also das heisst, das ist sehr stark. Oder? Und das ist auch der Grund, warum dass wir da ein bisschen Beishemmungen haben bei den Medikamentenpreisen, weil wir genau wissen, also das ist auch ein super guter Steuerzahler, oder, die ganze Pharmabranche, ein super guter Exporteur, ein krisensicherer Exporteur. Und das ist natürlich klar, da ist man ein bisschen vorsichtig mit radikalen Massnahmen. Aber nochmal, also ich sage, wenn ich bei Santé Suisse angefangen habe, bin ich mal ins Archiv und habe den Rotfaden von der Kommunikation von der Krankenkasse sofort entdeckt. Der Rotfaden ist schon seit über 100 Jahren lang, die Prämien und Kosten steigen. Das ist nicht zumutbar. Wenn das so weitergeht, haben wir das System in ein paar Jahren an der Wand. Und ich muss sagen, wenn das über 100 Jahre lang nicht passiert, dann wird es wahrscheinlich auch in den nächsten 100 Jahren nicht passieren, vorausgesetzt, die Gesamtwirtschaft floriert. Und darum müssen wir vor allem auf das achten. Ich würde sagen, ob wir, wie alle Industrieländer auch, ob wir ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger ausgeben für das Gesundheitswesen, ist weniger relevant als die Frage, wie gut funktioniert, wie gut floriert unsere Gesamtwirtschaft. Das ist die Basis von unserem Wohlstand.
Felix Schneuli, unsere Zeit ist endgültig vorbei. Herzlichen Dank, dass ihr vorbeigekommen seid.
Das ist gern geschehen.
Ich hoffe, wir können das Gespräch sonst mal weiterführen.
Sehr gern.
Toi, toi, toi.
Merci vielmals.
Aktiv Radio Interview.